Und unmuted. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Gottesdienst. Wir feiern die Ankunft Jesu und aber auch die Wiederkunft Jesu. Und das feiert meine Tochter auch schon. Meine Tochter Annabella hat schon die Wiederkunft Jesu erlebt. Da möchte ich euch heute mit einer lustigen Geschichte erheitern. Und zwar beten wir jedes Mal vor dem Essen und manchmal auf unterschiedliche Art und Weise, aber wir sagen in der Regel immer, thank you Jesus for this food and bless it. Also danke für das Essen, Jesus, und segne es. So beten wir halt. Ne? Und manchmal schreit sie, dann will sie auch beten oder wir haben das Beten vergessen, schon bei ihr Gewohnheit geworden und so. Und dann wurde ich doch mal neugierig und habe sie mal gefragt, sag mal, wer ist Jesus? Und dann zeigt sie mit dem Finger auf mich und sagt, you are Jesus. Also sie hat Jesus schon erlebt. Ne? Okay, und dann dachte ich, so interessant. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das Gebet beten, denkt sie dabei an mich und dankt mir für das Essen eigentlich. Ne? Also, Jesus ist in ihrem Leben da. Natürlich hoffe ich, dass sie eines Tages die wahre Erkenntnis bekommt, wer wirklich Jesus ist, dass sie eine suchende Person wird. Meine ganzen Kids laufen dann schon hinterher und sagen, nein, he is not Jesus. Die kennen mich. Ja, weil sie hat den Namen Jesu gehört. Aber sie ist noch nicht persönlich suchen geworden, persönlich fragen geworden. Und genau darum geht es heute in der Geschichte, in die ich vorlesen möchte. Und zwar werden wir heute aus Matthäus Kapitel 2 lesen. Und ich lese vor. Aus Matthäus Kapitel 2, ab Vers 1. Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl alle hohen Priester und Gesetzeslehrer des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, erwiderten sie, denn so ist es in der Heiligen Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die unbedeutendste von Judas führenden Städten. Denn ein Fürst wird aus dir kommen, der als Hirt mein Volk Israel führt. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Dann schickte er sie nach Bethlehem, geht und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit ich auch hingehe und ihm die Ehre erweisen kann. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie bei seinem Anfang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie dann im Traum eine göttliche Weisung erhielten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Genau. Ich möchte noch, bevor wir darüber reden, mit euch gemeinsam beten. Herr Jesus, wir kommen heute vor deinen Thron. Wir geben dir die Ehre. Wir werfen uns vor dir innerlich nieder, denn du bist der einzig wahre Gott. Danke, Herr, dass wir dich haben. Danke, dass du zu uns Menschen gekommen bist, dass du uns Menschen gleich geworden bist. Danke, Herr Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du einer von uns wurdest und unsere Schmerzen getragen hast. Herr Jesus, wir möchten dich vom ganzen Herzen bitten, dass du uns jetzt durch das Wort hindurch führst, dass du uns deine Leitung schenkst, dass du uns die Ohren zum Hören schenkst und dass du zu uns persönlich redest. Im Namen Jesu. Amen. Ja, hier gibt es Menschen. Oft haben wir im Kopf, das sind drei Leute, die aus dem Morgenland gekommen sind. Aber in Wahrheit gibt es eigentlich sehr, sehr wenige Infos über diese mysteriösen Menschen hier. Sie waren eigentlich, also es gibt nur Legenden darüber. Man sagt, es waren drei. Die katholische Kirche hat das irgendwann mal erfunden im 3. Jahrhundert. Und hat ihnen sogar Namen gegeben. Und auch plötzlich waren es auch Könige und so weiter und so fort. In Wahrheit wissen wir eigentlich fast gar nichts über diese Weisen. Wir wissen nur, dass sie drei Geschenke gehabt haben. Aber wie viele Weise es waren, ob das 5 Weise waren, 10 Weise waren oder nur 2 Weise waren, das wissen wir nicht. Und diese Weisen oder Sterndeuter, und im Altgriechischen steht das Wort Magus, was man auch als Magier übersetzen könnte. Diese Menschen waren sehr, sehr, sehr ungewöhnliche Menschen. Und als ich über diese Geschichte nachgedacht habe, je mehr ich über sie nachgedacht habe, je mehr ich über diese Weisen nachgedacht habe, umso mehr hat es mich verwirrt. Denn ich entdecke hier Menschen, die aus einem fernem Land gekommen sind oder aus einem Land, das nicht Israel ist, vielleicht östlicher von Israel. Und diese Menschen kamen und sie hatten irgendeine Info über irgendeinen König der Juden, der hier geboren werden sollte. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher haben sie diese Info? Waren das Juden? Sind das nicht Juden? Haben sie auch die Tora studiert? Gab es irgendeine Prophezeiung, von der sie was mitgekriegt haben? Oder hat es ihnen wirklich gereicht, einfach nur in den Himmel zu schauen, einen Stern zu sehen und durch diesen einen Stern zu verstehen, in Israel ist ein König der Juden geboren worden? Ich weiß, alle haben ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie sie auf diese Idee gekommen sind. Allerdings habe ich in ihnen etwas entdeckt, was es zu sehr erstaunlichen Menschen eigentlich macht. Sie waren Magier. Sie waren Magier oder Sterndeuter. Und egal, wie ich sie jetzt verpacken würde, laut dem Alten Testament waren diese Menschen vor Gottes Augen eigentlich verwerfliche Menschen. Denn Horoskope, Sterndeuterei oder Magier sein war etwas sehr verwerflich in den Augen Gottes. Menschen griffen zu Magie. Auch in der heutigen Zeit greifen Menschen zu esoterischen oder okkulten Dingen. Manchmal abends, wenn ich dann bei meinen Eltern im Hotel zu Besuch bin, schalte ich mal den Fernseher an. Wir haben zu Hause nicht so einen Fernseher, der diese ganzen Kanäle hat, aber dort haben wir immer wieder die Gelegenheit, mal da reinzuseppen, zu gucken, was so generell in Deutschland läuft. Und besonders bei einer bestimmten Uhrzeit, ab 12 Uhr oder so, ich weiß nicht genau, hast du plötzlich überall diese Sterndeuter und Horoskope und Tarotleser, Kartenleger und so weiter und so fort. Und das muss ja irgendwie auf einen Anklang finden, sonst würdest du das ja nachts nicht laufen lassen. Das heißt, viele Menschen holen sich bei Wahrsagern oder bei Horoskopen und so weiter und so fort Rat. Und das Interessante ist, warum ist Gott so dagegen? Warum ist er nicht so ein Fan von diesen Dingen? Er ist kein Fan davon, weil eigentlich eine Schwierigkeit in einem Leben eines Menschen dazu gedacht ist, dass der Mensch fragend wird, dass der Mensch nach einer Antwort sucht, dass der Mensch nach Hilfe sucht. Und statt dass der Mensch zu Gott läuft, weil dazu ist die Schwierigkeit gegeben, dass der Mensch durch diese Schwierigkeit Gott erkennen kann, Gott kennenlernen kann, kommt der Mensch und er geht zu einem Magier oder zu einem Kartenleser oder zu einem Wahrsager und holt sich dort den Rat. Und somit hat er sozusagen einen Umweg gefunden, um nicht seine Knie oder sein Herz vor Gott auszuschütten. Und das ist natürlich Gott ein Dorn im Auge. Denn er möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Und natürlich gebraucht er auch schwierige Zeiten dazu. Denn in schwierigen Zeiten wird der Mensch hellhörig. Ich werde sie mal hier einfach mal Sterndeuter oder Weisen, ja Sterndeuter, so werde ich sie jetzt mal nennen, oder Magier, das ist alles schwingt in diesem Wort mit. Und diese Sterndeuter, sie schauten sich nachts den Himmel an. Aber sie waren keine gewöhnlichen Sterndeuter, denn wenn sie gewöhnliche Sterndeuter wären, dann hätten sie keine Offenbarung von Gott gehabt. Das heißt, irgendwas muss in ihren Herzen da gewesen sein, dass sich Gott ihnen offenbart hatte. Wir haben das letzte Mal, als wir über Maria und Josef gehört haben, haben wir gehört, dass sich Gott bei besonderen Menschen, die bereit sind, auf ihn zu hören, auf eine besondere Art und Weise offenbart. Und anscheinend haben diese Nichtjuden auch ein Herz gehabt, auf Gottes Stimme zu hören. Und hier merken wir auch, wie Gott sich ganz besondere Menschen aussucht. Denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat sich Gott niemanden aus dem Volk Israel herausgesucht? Warum waren es wieder die Pharisäer und Schriftgelehrten, die irgendeinen Stern gesehen haben oder die irgendeine Info erhalten hatten? Warum waren es irgendwelche Heiden und dann noch in einer verwerflichen Position? Warum offenbart sich Gott diesen Menschen auf eine besondere Art und Weise? Warum nicht den Hohenpriestern? Warum nicht den Schriftgelehrten? Warum nicht den Gesetzeslehrern? Warum diesen Menschen? Ich habe da einfach nicht durchgeblickt, aber Gott hat ihr Herz gesehen. Sie waren suchende Menschen. Sie waren offen, um Gott zu empfangen. Und sie gingen ihrer Tätigkeit nach, sie schauten den Himmel und sie beobachteten die Sterne und dabei entdeckten sie plötzlich einen Stern, der ganz besonders hervorgestochen ist. Und ich habe mich gefragt, warum Stern? Warum Stern Gott? Warum überhaupt ein Stern? Weil nirgends von der Bibel habe ich eine Prophezeiung gefunden, die sagt, ein Stern über Bethlehem wird aufgehen und durch diesen Stern werden wir erkennen, dass der Messias genau in diesem Haus gerade zugange ist. Es gibt keine Offenbarung darüber. Und er offenbart sich diesen Sterndeutern durch einen Stern. Und es scheint so, dass niemand anders diesen Stern entdeckt hatte. Außer diese Sterndeuter. Und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, wenn wir wahrhaftig suchende Menschen sind, wenn wir wahrhaftig nach dem Willen Gottes fragen, vielleicht wissen wir noch gar nicht mal, wer Gott ist, aber unsere Frage ist einfach, sogar als nichtgläubige Menschen, wenn es ein höheres Wesen gibt und sich dieses Wesen mir offenbart, dann bin ich bereit, auf dieses Wesen zu hören. Und dann ist die Erfahrung und hat die Erfahrung gezeigt, dass sehr, sehr, sehr oft Gott sich diesen Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise offenbart hat. Und dann ist mir bewusst geworden, dass Gott sich diesen Menschen auf eine Art und Weise offenbart, wie es der Mensch versteht. Gott benutzt nicht irgendeine Sprache, sondern er benutzt die Sprache, die der Mensch kennt. Ich habe letztens von Benny gehört, dass ein sehr suchender Mensch, ich glaube, das hast du in der Gebetsveranstaltung gesagt, da gab es einen Menschen, der sich dadurch bekehrt hat, dass er einen Apfel in zwei Hälften geschnitten hat. Er hat den Apfel in zwei Hälften geschnitten und dann diese Form, die da drinne war, durch diese Form, es hat so sehr zu ihm gesprochen, dass er sich durch diese Apfelhälften bekehrt hatte. Also wenn wir anfangen, suchende Menschen zu werden, dann wird sich Gott uns auf eine besondere Art und Weise offenbaren. Und ich glaube persönlich, dass dieser Stern hier, der erschienen ist, er ist ganz persönlich für diese Sterndeuter erschienen. Denn sie haben eine Frage gehabt, eine Frage an Gott. Vielleicht kannten sie auch schon Gott. Vielleicht haben sie schon von dem Gott Israels gehört und hatten einen generellen Glauben über Jahwe. Aber sie hat noch keine tiefere Erkenntnis, keine persönliche Beziehung zu Gott. Gott schickt hier einen Stern. Das Erste, was wir in unserem Leben haben sollten, und das ist die Frage auch an uns, die wir schon vielleicht Christen sind. Wir sind Christen, muss ich noch suchen? Muss ich noch fragen? Ich habe doch schon alles, ich bin errettet, ich habe erkannt, ich habe verstanden. Und dann ist mir eine Stelle aus der Bibel eingefallen, die ich bei Jesus entdeckt hatte. Und hier heißt es, als Jesus mit der samaritischen Frau gesprochen hat, er redete mit ihr. Und die Jünger sind schon losgelaufen und sind in die Stadt gegangen, um was zu essen zu kaufen. Und als dann Jesus mit der Frau fast fertig geredet hat, kommen die Jünger wieder und sind verwundert, dass er mit einer Frau spricht. Männer und Frauen haben nicht miteinander geredet. Und dann nötigten sie ihn und sagten: Jesus, iss was. Und Jesus sagt zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und sie natürlich komplett verwirrt, sie haben diese geistigen Worte Jesu nicht verstanden und fragten sich dann: Hä, was meint er? Hat er schon gegessen? Und dann sagt er zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen. Und diese Speise besteht daraus, dass ich den Willen meines Vaters tue. Das heißt, Jesus war nicht auf der Erde und lebte einfach sein Leben vor sich hin als Sohn oder ja, als Stiefsohn eines Zimmermannes und arbeitet dort als Zimmermann und hat einfach nur am Tisch rumgewerkelt, sondern Jesus hatte einen Hunger, er hatte ein Minus in sich selbst. Und manchmal frage ich mich, uns Christen, haben wir dieses Minus in uns? Haben wir einen Hunger, ein Verlangen, den Willen Gottes zu tun? Sind wir zufrieden damit, dass wir einfach jeden Morgen aufstehen, jeden Morgen zur Arbeit gehen, jeden Morgen unsere täglichen Pflichten erfüllen, die wir erfüllen sollen? Aber fragen wir uns auch innerlich, war ich heute nützlich? Habe ich heute den Willen Gottes getan? Merke ich in mir einen Zustand, wo ich dann einfach merke, Gott, werde ich von dir überhaupt gebraucht? Bin ich ein suchender Mensch in diesem Punkt? Als Christ frage ich Gott, Gott, was willst du mit meinem Leben tun? Oder will ich genauso wie die Menschen der Welt? Ich gehe in die Kirche und dann gehe ich arbeiten und dann sammle ich mein Geld an und mache ich mir einen schönen Urlaub. Und so besteht unser Leben aus dieser Routine eigentlich, die jeden Tag die gleiche Routine ist. Was ist der Wille Gottes in deinem Leben? Was ist der Wille Gottes in meinem Leben? Sind wir hungrig nach seiner Führung? Oder sind wir mittlerweile satt und fragen uns, warum bin ich überhaupt noch Christ? Aus irgendeinem Grund hat Jesus dich noch nicht von dieser Erde weggenommen und in den Himmel gestellt, sondern du bist immer noch auf dieser Erde und Gott hat einen Plan für dein Leben. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Gott wird anfangen, in dein Leben hineinzureden, wenn du die Bereitschaft mitbringst, auf ihn zu hören. Wenn du die Bereitschaft nicht hast, auf ihn zu hören, so wird Gott in dein Leben auch nicht hineinreden. Das Wort Gottes wird auch nicht zu dir sprechen. Die Predigt wird zu dir auch nicht reden. Aber wenn du die Bereitschaft hast, Herr, was ist dein Wille? Und diese Frage hast, Herr, ich möchte deinen Willen tun, so wird Gott anfangen, in dein Leben hineinzureden. Und er wird das so tun, sodass du es verstehst. Er kann das durch dein Umfeld tun. Er kann durch deine Familie, durch deine Kinder tun, durch das, was du kennst aus der Schrift. Er kann durch Bibelverse plötzlich zu dir reden. Plötzlich wird dir ein Bibelvers sehr, sehr wichtig. Und er sticht dir plötzlich hervor. Und irgendwie merkst du, dass hinter diesem Bibelvers ein persönliches Reden in deinem Leben da ist. Bist du offen für das Reden Gottes? Haben wir den gleichen Hunger wie Jesus auch? Den Hunger, dass wir den Willen Gottes tun oder nicht? Wir haben im Süden, in Neidenstein, haben wir einen Gottesdienst gehalten als Jugend. Und zwar den 24., den Heiligabend, der Abend, der so traditionsbelastet ist. Da darfst du ja eigentlich nichts Neues reinbringen. Da musst du ja unbedingt das Krippenspiel haben. Dann hast du eine langweilige Predigt und dann hast du diese langweiligen Lieder, die alle nicht mögen. Ja, also zumindest dort im Dorf. Ja, und besonders unter den Konfirmanden, unter den jungen Leuten, jedes Mal haben sie geheult: Oh, Weihnachten ist so langweilig. Dieses Absitzen in der Kirche, aber die Kirche ist proppenvoll. Natürlich, meistens, weil die Kinder die Anspiele gemacht haben und die ganzen Eltern kommen, ihre Kinder sehen wollen, dann wird die Kirche halt voll. Und jedes Jahr hörte ich mir dieses Gejaule an. Ah, langweilig und so weiter und so fort. Und dann haben wir gedacht, hey, lass uns mal den Gottesdienst verändern. Es gab kein Krippenspiel. Es gab ein Anspiel und wir haben ein Anspiel gemacht und zwar darüber, was wäre passiert, wenn Jesus nicht geboren worden wäre. Dann haben wir einige Geschichten aus der Bibel genommen, wie zum Beispiel die Geschichte mit dem Lazarus. Und wenn Lazarus gestorben wäre und Jesus nicht da gewesen wäre in dem Leben von Lazarus, wäre das Leben von Lazarus und seinen Geschwistern ausgegangen. Wir haben sie dargestellt. Und dann gab es dazu eine Predigt. Und es gab einen Haufen von Menschen, die nach diesem Gottesdienst auf mich zugekommen sind. Und die sich bedankt haben für den tollen Gottesdienst, für die Message und so weiter und so fort. Aber die ganzen Menschen, die aus dem Traditionsbewusstsein gekommen sind, die haben alle hinter dem Rücken geredet und sagen, oh, dieser Gottesdienst, der war so furchtbar, der war so schlecht und es gab im Dorf ein Gerede. Und dann ist mir bewusst geworden, hey, die Menschen hatten keine Ohren zu hören. Sie sind in den Gottesdienst gekommen, aber nicht mit einem suchenden Herzen, dass Gott tatsächlich zu ihnen redet, sondern sie wollten nur eine Show erleben. Sind wir noch suchend? Kommen wir mit dem suchenden Herzen in den Gottesdienst? Kommen wir mit dem suchenden Herzen ins Gebet? Die Seite im Internet, die am allermeisten angeklickt wird, die es gibt, heißt Google. Keine Werbung für Google. Aber es ist eine Suchmaschine. Die Menschen sind auf der Suche, nur die suchen oft im falschen Ort, an der falschen Adresse. Diesen Hunger, den wir haben, der kann nur durch Jesus gestillt werden. Der kann nur durch den Willen Gottes gestillt werden. Wisst ihr was, dieses Gefühl, ich habe versucht Worte für dieses Gefühl zu finden, wie dieses suchende Gefühl sich so anfühlen kann. Die Menschen mögen es ja nicht zu suchen. Ich hasse es, etwas zu verlieren. Ich hasse besonders, meinen Schlüssel zu verlieren. Oder dann werde ich das ganze Haus auf den Kopf stellen. Und zum Schluss, wenn ich müde bin, werde ich beten, Jesus, zeig mir, wo es ist. Dann finde ich es. Das funktioniert zu 100%. Suchend. Kennt ihr das Gefühl, ihr fahrt in Urlaub und ihr habt euren Koffer gepackt und dann dieses Gefühl, ihr fahrt los, irgendwas habe ich vergessen. Und dann fährst du los und so und dann 300 Kilometer von zu Hause weg, das habe ich vergessen. Dieses Gefühl auch für den Willen Gottes. Ihr geht los in den Tag und irgendwas habe ich vergessen. Was ist es denn? Ach ja, den Willen Gottes zu tun, genau das ist es. Das möchte ich gerne in meinen Alltag hineinnehmen. Oder kennt ihr das? Ihr redet mit jemandem und ihr redet über einen Menschen, den ihr gesehen habt vor vielen, vielen Jahren und der Name ist euch entfallen und ihr seid, irgendwie ist es irgendwas David und oder. Und dann, es liegt euch auf der Zunge, ihr seid auf der Suche nach diesem. Und dann plötzlich kommt es. Und so geht es auch Menschen. Die Menschen sind auch auf der Suche, nur sie wissen nicht genau, wonach sie suchen. Doch wenn sie es gefunden haben, haben sie dieses Befriedigungsgefühl, dieses Erfüllungsgefühl. Ich habe es gefunden. Und ich weiß nicht genau, diese Weisen oder diese Sterndeuter, was das für Menschen waren, doch es waren suchende Menschen und offene Menschen und bereit, für den Willen Gottes sogar Mühe und Kosten auf sich zu nehmen. Damals war es nicht einmal nur kurz mal ins Flugzeug reinsetzen und rüberfliegen, 2 Stunden bist du da. Nein, sie mussten vorbereiten, sie haben dann ihre Kamele gepackt, sie waren bereit, etwas dafür zu bezahlen, um dem König der Juden, dem Messias, zu begegnen. Die Bereitschaft, sein Leben zu verändern, das haben wir schon bei Maria und Josef gehört. Die Bereitschaft, wisst ihr was? Und viele Menschen haben diese Bereitschaft nicht. Und dann fragen die sich, ja, Gott redet zu mir nicht, er spricht nicht zu mir. Weil du die Bereitschaft nicht hast, auf die Stimme Gottes zu hören. Gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, für viele ist das nur einfach eine Tradition. Weihnachtsbaum steht, Stern ist da, dann haben wir das Krippenspiel am 24. Aber wie wird das für dich wirklich werden? Bist du suchend und fragend und fragst nach Gott? Ich wünsche mir, dass Gott uns in dieser Weihnachtszeit auf eine ganz besondere Art und Weise begegnet. Nicht nur durch Geschenke, die wahrscheinlich auch diese Tradition von hier übernommen haben, Geschenke zu bekommen. Diese Weisen, sie sind aufgebrochen, sie haben ihre Kamele gepackt. Und wir lesen später, sie haben sogar Geschenke eingepackt. Das heißt, sie haben so eine klare Offenbarung gehabt, ich werde diesem Messias begegnen. Und wir packen jetzt schon Geschenke ein für diesen König. Ich weiß nicht, wie sie das durch Sternguckerei alleine verstanden haben. Ich weiß es nicht. Allerdings hat Gott ihnen einen Stern geschickt. Und sie sind aus dem Haus raus. Und da habe ich mir diese Reise auch mal vorgestellt. Das war, glaube ich, keine gemütliche Reise in der Zeit, sondern sie mussten nachts reisen. Oder der Stern war so hell, aber dann hätten noch andere Menschen auch bemerkt. Sie mussten wahrscheinlich abends nicht genau. Und sie hatten keine Straßenlaternen und sie hatten auch kein automatisches Licht da, was da. Sondern sie mussten im Dunkeln unterwegs sein. Was sind wir bereit, auf uns zu nehmen, um den Willen Gottes zu tun? Was sind wir bereit, auf uns zu nehmen, um Jesus nachzufolgen? Was sind wir bereit, auf uns zu nehmen, um Jesus zu begegnen? Sind wir bereit, alles liegen und stehen zu lassen? Und das merken wir immer wieder. Menschen, die sich zu Gott bekehren, die sind an einem Tiefpunkt angekommen, wo sie gemerkt haben, mein Leben, so wie es gerade ist, funktioniert nicht mehr. Wie oft sind Menschen, die Missionare geworden sind oder die Diener Gottes geworden sind, einfach an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, ey, ich bin einfach nur ein traditioneller Christ. Ich gehe sonntags in die Kirche, ich lebe mein Leben jeden Tag, aber Gott, wo bist du in dieser Kalkulation? Wir möchten mehr haben als das. Das ist doch nicht alles. Wenn wir uns die Bibel durchlesen, dann lesen wir ein Buch voll mit persönlichen Erlebnissen, mit Geschichten, wo Menschen Jesus oder Gott auch im Alten Testament erlebt haben. Wir erleben einen Gott, der persönlich zu den Menschen redet, der sie führt und leitet auf unterschiedlichsten Arten und Weisen. Wo ist dieser Gott in deinem Leben? Ist er da? Lass uns doch mal googeln. In unserem Leben. Lass uns mal suchend werden und fragend werden. Passiert der Wille Gottes durch mich? Habe ich diese Führung, diese ganz konkrete Führung, wie hier durch den Stern, in deinem Leben vielleicht durch was anderes, in unserem Leben sogar durch den Heiligen Geist und durch sein Wort? Höre ich den Geist Gottes? Höre ich ihm? Folge ich ihm? Bin ich mit ihm unterwegs? Auch in der Corona-Zeit, auch in dieser Krisenzeit. Sie kommen in Jerusalem an und sie begegnen dem König und sie fragen dort nach. Und hier ganz interessant, sie hören von dem König der Juden, von Heiden. Und dann ist die Reaktion von König Herodes und dem ganzen Volk Israel Bestürzung. Nicht Freude, sondern Bestürzung. Sie sind schockiert. Besonders der König Herodes. König Herodes war ein Marionettenkönig. Er war unbeliebt bei dem Volk Gottes, bei dem Volk Israel. Sie mochten ihn nicht, weil er so sehr den Römern gerecht wurde und er tat so viel, was die Römer wollten und das mochte das Volk Israel nicht. Das heißt, seine Position war eine sehr unsichere Position und plötzlich hört er von dem König der Juden, der da ist. Er nimmt das gleich persönlich als einen Angriff auf seine Stellung. Seine Stellung ist in Gefahr. Der König der Juden. Er denkt nur an seine eigene Haut. Und dann heißt es hier, und er befahl allen hohen Priestern, zu sich zu kommen. Ich verstehe nicht genau, warum unterstehen die hohen Priestern dem Herodes. Also irgendwas läuft da schief. Eigentlich müsste Herodes zu ihnen gehen. Doch er befiehlt ihnen, komm zu mir. Und hier merken wir schon, hier gibt es eine Verstaatlichung, die da reingekommen ist, die vielleicht nicht gesund ist. Und dann fragte er nach. Er fragt nach und holt sich die Informationen heraus. Sag mal, wo wird der Messias zur Welt kommen? Wo soll er zur Welt kommen? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie kennen die ganze Schrift, sie forschen nach und sie wissen es. Sie kennen die Prophezeiung. Und sie erzählen es ihm, wo er geboren wird. Und was mich hier so sehr erstaunt, niemand von ihnen geht dahin. Niemand. Bibelunkundige Menschen sind einem Stern gehorsam. Bibelkundige Menschen sind nicht gehorsam und gehen nicht dahin. Wenn unser Christentum daraus besteht, Bibelwissen anzusammeln und nur dieses Wissen in uns zu lagern und nur das Richtige zu wissen, dann fehlt etwas in unserem Leben. Wo ist diese persönliche Führung Gottes in unserem Leben? Bin ich bereit, auf das Wort Gottes zu hören? Jesus sagte, nicht der ist selig, der das Wort hört, sondern der das Wort hört und tut. Und keiner aus dem Priestertum, die ganzen Theologen, die ganzen gebildeten Menschen, die Oberen, keiner von ihnen, nachdem sie das gehört haben, sind bereit aufzubrechen, sind bereit, ihren Dienst niederzulegen, sind bereit, ihre Stellung zu verlassen, um dem Messias zu begegnen. Gott gebraucht sehr ungewöhnliche Menschen. Er gebraucht Heiden, er gebraucht unreine Menschen eigentlich. Er gebraucht arme Menschen, Josef und Maria, einfache Menschen. Und er offenbart sich ihnen. Was mich hier noch sehr verwundert hat, und da habe ich gedacht, das passt eigentlich sehr gut auch in unser Leben hinein. Wenn wir anfangen, auf Gottes Führung zu hören, auf seinen Geist zu hören, dann merken wir, wie er uns führt und leitet. Und in diesem Fall war es ja der Stern, und sie sind ja unterwegs und sie folgen diesem Stern, und das ist ihr Kompass, sie laufen. Und dann passiert plötzlich irgendetwas, wo ich mich frage, warum? Eigentlich, weil plötzlich biegen sie in Jerusalem ab. Vielleicht führt der Stern über Jerusalem hinüber, aber auf jeden Fall schaltet sich hier irgendwo auch ihre Logik ein. Sie fragen sich natürlich, König der Juden, wo wird schon ein König der Juden geboren werden? Er wird doch nicht in einem Dorf zur Welt kommen, sondern er wird in der Hauptstadt zur Welt kommen, in dem Palast zur Welt kommen, da wo die Könige wohnen, da muss doch der König der Juden zur Welt kommen. Und ganz interessant, sie verlieren den Blick für den Stern. Sie sehen den Stern nicht mehr. Ich weiß nicht genau, liegt das vielleicht daran, dass sie an dieser Stadt angekommen sind und es ist jetzt tagsüber und sie haben nur diese Führung bis zu dieser Stadt gesehen? Oder war es vielleicht Nacht und es gab so viele brennende Lichter, dass man die Sterne nicht mehr so gut erkennen konnte? Und ganz oft ist das so, wenn Gott uns anfängt zu führen, zum Beispiel du betest für irgendetwas, du fragst Gott und Gott gibt dir eine Zuversicht in dem Herzen, eine Freude für irgendetwas. Und dann denkst du, ja, Gott wird mich führen, Gott wird mich leiten. Und ganz oft habe ich dann könnte ich das so und so und so und so machen. Und plötzlich frage ich mich, Herr, wo ist deine Führung? Ich spüre diesen Frieden oder diese Zuversicht nicht mehr. Einmal hat der Herr zu mir gesprochen und gesagt, Michael, ich möchte, dass du auf die Straße gehst in Finnland und dort das Evangelium verkündigst. Ich aber dachte, oh, okay, auf die Straße gehen, das Evangelium zu verkündigen. Ah, da brauche ich Flyer, da brauche ich Gitarre, da brauche ich Liederbücher und dann stelle ich mich hin und so weiter und so fort. Und wisst ihr was, aus dieser Freude geworden ist? Komplette Enttäuschung. Ich bin gar nicht gegangen. Am Ende war ich enttäuscht, weil ich nicht auf diese Führung Gottes gehört habe. Gott führt durch seinen Heiligen Geist persönlich in unser Leben. Manchmal gibt er dir eine Zuversicht, eine Freude und dann kommen Gedanken und Unruhe und diese Freude verschwindet. Dann musst du der ersten anfänglichen Zuversicht vertrauen und gehorsam sein und daran festhalten. Und dann, wenn du erstmal diese Schritte gegangen bist, dann wirst du merken, wie Gott von dort aus weiterführt und weiterleitet. Und so wirst du es erleben, wie Gott in deinem Leben führt und dein Leben bestimmt. So wie es auch die Könige hier gemacht haben, oder die Selbstkönige, die Weisen. Und dann hat der Herodes sie heimlich zu sich gerufen, mit ihnen gesprochen und er wollte die Infos herauskitzeln aus ihnen, wann sie den Stern gesehen haben. Doch seine Absicht war böse und er lügt hier. Er sagt, ich will auch kommen, ich will auch dieses Kind anbeten. Aber er nimmt die Schrift, missbraucht sie für seine eigenen Gunsten und benutzt diese Weisen, um dann seinen eigenen Vorteil, um seine Stellung zu festigen, indem er eigentlich vorhat, das Kind umzubringen. Und dann heißt es hier in Vers 9, nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie bei seinem Anfang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Das heißt, in dem Moment, wo sie die Stadt verlassen hatten, sahen sie plötzlich wieder diesen Stern. Und so ist es ganz oft auch in unserem Leben. Wenn wir bei der Führung Gottes, wenn wir aus unserer Logik herausgehen, manchmal stehen wir uns selbst im Weg, wenn wir herausgehen, dann merken wir plötzlich, Gott fängt wieder an zu führen. Es heißt, ein Zitat, das ich gestern gelesen habe, Wir können Gott mit dem Verstand suchen, aber nur mit dem Herzen finden. Wir können Gott nur mit dem Verstand suchen oder wir können Gott mit dem Verstand suchen, aber nur mit dem Herzen finden. Ich weiß nicht genau, wer das zitiert hat, aber es ist sehr passend. Manchmal ist der Verstand im Kampf mit unserem Herzen, mit dem, was wir innen drinne haben. Lasst uns auf den Heiligen Geist hören, der durch unser Herz zu uns, durch unsere Gedanken und durch unser Herz zu uns redet. Und dann heißt es hier, als sie dann rausgegangen sind, dann sahen sie diesen Stern, dann erlebten sie wieder diese Führung Gottes. Und in Vers 10 heißt es, als sie den Stern sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Als sie den Stern sahen, als sie wieder auf dem Weg mit Gott waren, als sie wieder diesem Stern folgten, als sie wieder ihre Berufung lebten, als sie wieder ausgerichtet waren, den Willen Gottes zu tun, als sie wieder offen waren für seine direkte Führung in ihrem Leben. In dem Moment, wo sie wieder gehorsam waren, diesem Stern gegenüber, merkten sie plötzlich, dass eine große Freude sie erfüllte. Wie ist es in deinem Leben? Hast du diese... Ich hab gestern im Bett gelegen und ich hab mich selbst hinterfragt. Ich habe mich gefragt, so oft predige ich Erfüllung. So oft predigen wir diese große Freude in Jesus. Ganz im Ernst und ehrlich gefragt, hast du diese Freude? Sind wir als Christen authentisch? Funktioniert das, wovon wir in der Schrift lesen? Oder erzählen wir davon? Oder berichten davon, was die Schrift sagt, theologisch. Aber ich habe es nicht in meinem Leben, diese überschwängliche Freude. Wie oft haben wir sie nicht, Brüder und Schwestern? Wie oft fehlt sie uns? Wie oft sind wir unauthentisch? Wie oft bin ich unauthentisch? Lasst uns wieder hungrig werden, denn wir möchten authentisch sein in dieser Welt. Wir möchten wahrhaftiges Salz in der Welt. Wir möchten suchende Menschen wieder werden, die Hunger haben nach dem Willen Gottes. Damit Gott durch uns fähig ist zu arbeiten und wenn wir seine Führung erleben und tun, dann wird uns eine sehr große Freude erfüllen. Eine Freude, die den Verstand übersteigt, einen Frieden wird unser Herz erfüllen, den wir in Worte nicht ausdrücken können, nicht erklären können. Ich habe diesen Frieden oft erlebt, aber sehr oft auch nicht als Christ. Was mache ich falsch? Bin ich zufrieden? Bin ich satt geworden? Und sie folgten diesem Stern und der Stern ging vor ihnen her. Es war ein sehr ungewöhnlicher Stern. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Stern war. Und dann blieb dieser Stern genau über dem Ort stehen. Sie mussten... Und dann heißt es hier, als sie dann dort waren, sehen wir, wie ihr Herz ausgerichtet war. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Sie setzten sich nicht auf gemütliche Stühle und sagten jetzt so, bedien mich bitte, denn ich habe jetzt eine lange Reise hinter mir. Wo ist meine Coke? Wo ist mein Kaffee? Sondern sie fielen nieder und warfen sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Ein Kind. Übrigens, es war kein Baby mehr. Das ist schon eigentlich eine Nachweihnachtsgeschichte, aber die immer noch als Weihnachtsgeschichte durchgeht. Jesus war hier ein Kindlein. Ja? Und dann brachten sie ihre Geschenke da. Sie kommen zu Jesus und bringen ihre Geschenke da. Und gestern hat Gott zu mir auch ganz persönlich gesprochen und hat mich gefragt, Michael, welche Geschenke bringst du Jesus da? Ich will doch eigentlich nur konsumieren, nur empfangen. Und das war's. Welche Geschenke bringe ich Jesus da, wenn ich in den Gottesdienst komme? Welche Geschenke bringe ich ihm da, wenn ich ins Gebet gehe? Welche Geschenke bringe ich ihm da, wenn ich mein Alltagsleben lebe? Was gebe ich ihm? Es heißt irgendwo, irgendjemand hat es gesagt, die Errettung kostet dich nichts, die Nachfolge allerdings alles. Die Errettung kostet dich nichts, die Nachfolge allerdings alles. Kostet unsere Nachfolge etwas? Hier gaben sie Gold, Weihrauch und Myrrhe, was sehr, sehr, sehr wertvoll ist zur damaligen Zeit. Gold auch heute noch sehr wertvoll. Weihrauch und Myrrhe, weiß ich nicht genau, ob das noch heute so den Wert hat. Ist okay, stinkt, aber damals war es sehr wertvoll. Und einige Leute lesen auch Bedeutung hinein, Gold für die Eigenschaft Gottes, Weihrauch, der aufsteigt zu Gott und Myrrhe, Salbung, schon ein Hinweis auf sein Sterben. Und da habe ich mich gefragt, was ist mein Gold, was ist mein Weihrauch, was ist meine Myrrhe, die ich ihm geben könnte? Dann ist mir bewusst geworden, mein Herz. Mein Herz ist das Wertvollste, was ich ihm geben kann. Meine Zeit, mein Herz, meine Zeit, meinen Körper ihm hingeben kann. Das ist mein Gold, das ist mein Weihrauch, das ist meine Myrrhe. Habe ich das Gott zur Verfügung gestellt? Immer wieder sage ich meinem Sohn, oder rede ich mit ihm, dann reden wir über den Gottesdienst und wie war es? Und dann sagt er ja, er ist ja halt jung, ja, und sagt, ja, die Lieder waren so, die Lieder waren so, die Predigt war so. Ich denke, wir machen das alle, nicht nur er, ich auch, oder? Ja, die Lieder haben mich angesprochen, nicht angesprochen und so weiter. Und dann sage ich ihm immer wieder, weil ich will, dass er von Anfang an es lernt, nicht nur im Gottesdienst zu sitzen und zu konsumieren. Ich sage, wenn die Lieder dich nicht ansprechen, was machst du denn da? Bete. Gebe Gott dein Gold, dein Weihrauch und deine Myrrhe und suche ihn in den Liedern. Dann nimm doch die Lieder, die dich gerade nicht ansprechen, die älter sind, nimm sie doch als ein schönes Begleiten deiner Gebete. Wenn dich die Predigt nicht anspricht, dann setz dich nicht hin und kreuz deine Arme und sag, na, heute ist nichts für mich, diese Predigt war langweilig und ich gehe leer wieder raus aus diesem Raum. Nein, du bist hier, du bist jetzt hier drinnen, nimm deine Zeit und opfere Gott Gold, Weihrauch und Myrrhe, deine Zeit, dein Herz. Und Gott, ich komme jetzt zu dir, diese Lieder, Herr. Ja, segne die Menschen, die jetzt gerade am Singen sind, Herr. Segne auch mich gerade in dieser Zeit und ich bete dich an, Herr. Ich bringe jetzt alles vor dich hin und du wirst merken plötzlich, dass jeder Gottesdienst, jede Predigt mega ansprechend sein wird für dich. Auch wenn dich das Ganze gar nicht angesprochen hat. Ich weiß nicht warum, es gibt ein Mysterium darin. Wenn wir Gott uns hingeben, antwortet Gott darauf mit seiner Gegenwart. Genauso auch in unseren Gebeten, wenn du einfach jeden Tag nur dein Kapitelchen liest und dein Häkchen gemacht hast und dein Standardgebet gesprochen hast, dann wird nicht viel passieren. Du wirst kein Gotteserleben haben, aber wenn du in deinen Gebeten eine Bereitschaft mitbringst, Herr, ich komme jetzt zu dir und ich bete dich an, Gott, gebrauche mein Leben heute. Und dann wirst du plötzlich merken, wie du dich innerlich anfängst zurückzuziehen, wie du plötzlich Angst bekommst. Was ist, wenn Gott wirklich spricht? Und ich habe bei mir auch gemerkt, dass ich Angst davor habe, dass Gott spricht. Was ist, wenn Gott von mir unmögliche Dinge verlangt, dass der Feind in meinem Kopf. Die Bereitschaft, auf Gott zu hören. Die Bereitschaft, Gott an Weihnachten zu suchen. Die Bereitschaft, daraus mehr zu machen als nur eine traditionelle Sache. Die Bereitschaft, nicht nur ein äußerliches Licht zu sehen, wie wir es gehört haben, sondern ein inneres Licht zu entdecken. Das wahre Licht, das Licht Jesu Christi. Eine Befriedigung darin zu finden, dass ich eine Gemeinschaft mit Jesus habe, eine innige Gemeinschaft habe, dass ich seine Führung erleben kann in dieser Weihnachtszeit. Lasst uns mehr machen aus Weihnachten, als es die Welt macht, Geschenke und so weiter und so fort. Lasst uns unsere Geschenke zu Jesus bringen, unser Gold, unser Weihrauch, unsere Myrrhe. Und wie wir hier gesehen haben, sie hörten auf den oder sie schauten auf den Sternen, sie ließen sich führen. Und sie gingen dann und sie wurden von A nach B geführt. Und als sie dann bei dem Jesuskind angekommen sind, dann heißt es hier, dass sie einen Traum hatten, eine Weisung hatten. Gott kann von A nach B führen und dann erst, wenn wir bei B sind, dann fängt Gott an, weiter zu führen. Und sie erhielten eine Weisung im Traum, nicht zurückzukehren zu Herodes, sondern auf einem anderen Weg zurückzugehen. Gott führt sie weiterhin. Fange an, wirklich fragend zu werden in deinem Leben, in unserem Leben. Herr, wo bist du? Herr, wo ist diese Führung? Und dann fängst du an, kleine Schritte zu machen nach der Offenbarung, die Gott dir schenken wird. Unbedingt. Ich möchte mit einem Vers abschließen aus Jeremia 29. Vers 13. Da heißt es hier, hier spricht er zu dem Volk Israel, welches zerstreut war in der Gefangenschaft. Und hier heißt es hier in Jeremia 29, Vers 13, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Wenn wir mit dem ganzen Herzen nach Gott fragen, so wird er sich von uns unbedingt finden lassen. So spricht Jahwe, steht hier. Wenn wir mit dem ganzen Herzen Gott suchen, so wird er sich von uns finden lassen. Hiermit möchte ich diese Predigt abschließen. Ich möchte uns ermutigen, in dieser Zeit wahrhaftig nach Jesus zu suchen, wahrhaftig zu googeln, Jugendsprache, ja, wahrhaftig nach ihm zu fragen, nach diesem Licht zu fragen, damit dieses Erleben nicht nur ein äußerliches Erleben ist, sondern ein innerliches Erleben wird mit Jesus. Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du es manchmal für uns so schwierig machst. Herr, dadurch prüfst du uns, dadurch filterst du, ob wir wahrhaftig suchen sind oder nicht. Oder du erzeugst sogar noch einen größeren Hunger, indem wir keine schnellen Antworten bekommen. Danke, Herr, dass diese Wahrheiten in dir so verborgen sind. Und dass wir ja gezwungen sind, Herr, alles liegen und stehen zu lassen, um diese geistige Erkenntnis in dir, wer du bist, zu finden. Herr Jesus Christus, ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass jetzt in dieser Zeit, besonders in dieser Corona-Zeit, in dieser schwierigen Zeit, Herr, ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du die Herzen hungrig machst und suchen machst. Die Menschen der Welt, die dich nicht kennen, Herr, die nur dieses eine Leben haben, Herr, wir bitten dich vom ganzen Herzen, dass du sie hungrig und suchen machst. Vater im Himmel, wir bitten dich vom ganzen Herzen, dass du die Christen hungrig und suchen machst nach deinem Willen, Herr. Dass wir nicht nur Zuschauer sind in dieser Zeit, sondern Akteure werden, aktiv werden in der Nachfolge, aktiv werden in der Verkündigung, aktiv werden in dem Hören auf dich, in unserer Berufung aktiv werden. Herr, schenk, dass wir unser Leben prüfen und uns fragen, ob wir deine Führung haben oder nicht. Zeige uns, Herr, ob wir satt geworden sind, aber eigentlich hungrig sein sollten. Herr, segne uns als Gemeinde, Herr. Wir verlangen und beten im ganzen Herzen, dass du dich uns offenbarst, Herr. Dass du zu uns sprichst, Herr Jesus, Herr. Dass du lebendig bist in unserem Leben. Und wir viel von dir bekennen und erzählen können, von den Dingen, die du in unserem Leben gemacht hast. Herr Jesus, segne uns in dieser Weihnachtszeit. In deinem Namen. Amen.